Paddelschlag. Der Kanu-Podcast, powered by Kanu NRW.
Hi und hallo, Axel Tillmanns wieder für euch am Mikrofon beim Paddelschlag-Podcast. Und wir nehmen heute mal einen Ball mit aufs Wasser. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin totaler Ballsport-Fan. Ich bin aber ehrlicherweise natürlich auch Paddelsport-Fan. Und deshalb ist die Kombination von beidem tatsächlich umso spannender für mich und vielleicht ja auch für euch. Das Thema Kanu-Polo steht heute bei uns im Podcast an. Ich freue mich sehr, dass ich dafür Georg Dopp im Interview habe. Er ist beim Kanuverband NRW Fachwart für das Thema und unter anderem auch zweifacher deutscher Meister im Kanu-Polo. Kann uns diese faszinierende Sportart also näher bringen. Und er wird auch die Weltmeisterschaft tatsächlich 2026 bei uns im Land sehr, sehr aktiv mitgestalten. Wie genau, das verrät er uns gleich im Podcast. Viel Spaß mit dieser Folge. Die Faszination des Paddelsports hat so viele Facetten. Da ist einmal das Sporttreiben in der Natur, sicher aber natürlich auch das Spiel oder manchmal auch der Kampf gegen das Element Wasser. Zur Faszination des Paddelsports gehört aber dann sicher auch die Bandbreite vom Breitensport über den Freizeitsport bis hin zum Leistungssport und Extremsport. Und das finde ich besonders schön, der Paddelsport hat so viele unterschiedliche Disziplinen. Auf eine wollen wir heute mal gucken, die gerne mal medial so ein bisschen am Rande ist. Dabei ist sie eine total faszinierende Sportart. Wir reden über das Kanu-Polo. Freue mich sehr, dass ich Georg Dopp hier habe. Er ist Fachwart für das Thema Kanu-Polo beim Kanuverband NRW. Georg, schön, dass du da bist.
Hallo Axel, schön, dass ich hier sein kann.
Erzähl doch zunächst mal ein bisschen was über dich. Wie bist du selbst zum Paddelsport gekommen und zu dieser Nische, ich will sie mal so nennen, Kanu-Polo?
Ich will den Podcast ja nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ich bin seit 78, ich in dem Bereich dabei, durch einen Kollegen dazugekommen. Ja, hab dann mehr oder weniger eigene Karriere gemacht. Wir haben Großfeld gespielt, war eine ganz andere Art und Weise wie heute. Dann in den 90er Jahren den Übergang mit dem Kleinfeld gemacht, habe dann aber mehr die Trainerfunktion gemacht, weil auch meine gesundheitlichen Gründe, ich habe früher erst Handball gespielt, bevor ich zum Kanu-Polo kam, und dann der Kanu-Polo-Wurfsport war immer so, dass er recht schulterlastig war. Und dementsprechend hat dann der Arzt gesagt, ja, musst du jetzt aussuchen, Sport oder neue Schulter. Und da habe ich gesagt, dann lassen wir es lieber, sondern dann gebe ich dem Sport auf eine Art und Weise was wieder. Das, was er mir früher als Sportler nämlich gegeben hat, dass ich als Funktionär und Ehrenamtler tätig wäre. Dies hat dann sofort 1999 meinen Vorgänger aufgegriffen und der Ernst Müller und sagt dann zu mir, hör mal, kannst du dir vorstellen, Kanu-Polo-Sportwart im Kanuverband NRW zu werden. Ja, sag ich, vorstellen kann man sich alles. Sag ich, ich möchte aber ein bisschen Einarbeitungszeit haben. Ja, sagt, das ist kein Problem. Ich mache das jetzt noch 4 Jahre und dann kannst du mir über die Schulter gucken. Und so war es dann auch. Dann wurde ich 2003 in Köln, wurde ich dann gewählt und bin bis heute noch in Amt und Würden.
Da ist schon sehr viel Herzblut, sehr viel Liebe auch schon rauszuhören. Georg, Kanu-Polo in 3 Sätzen erklärt. Wie würdest du es erklären?
Eine dynamisch athletische und kräftige Sportart, die mehr oder weniger ja alles beinhaltet, was auch der Handball, Basketball beinhaltet. Wir spielen auf über 2 Meter hoch hängende Tore. Man muss in kürzester Zeit versuchen, ein Tor zu werfen. Also es ist schon sehr athletisch und dynamisch geworden, ja.
Und 2 Teams, die dann eben um den Ball und um die Tore kämpfen?
2 Teams, A5 Feldspieler, die um Tore und Sieg kämpfen, jawohl.
Du hast es eben schon angesprochen, du hast tatsächlich dann Kanu-Polo auf einem Großfeld gelernt, also im Prinzip so groß wie ein Fußballfeld.
Ja, also ich sage, ein Großfeld würde ich heutzutage mal gerne aus historischen Gründen mal wieder aufbauen, damit auch die junge Generation mal sieht, was wir früher leisten mussten. Die Größe war eines Fußballfeldes groß. Ja, heutzutage spielen die auf 35 mal 23 Feld. Wir haben 30 Minuten eine Halbzeit gehabt, die haben 10 Minuten eine Halbzeit. Ja, und es war halt eben in meiner Zeit noch nicht so berühmt. Es gab keine große Nationalmannschaft, gab wohl Ländermannschaften, aber Nationalmannschaft, so wie es heute, gibt es nicht. Und dann ist es natürlich immer athletischer geworden mit dem Kleinfeld. Ja, alle Nationen mussten sich ein Stück weit anpassen. Ja, die Holländer haben auf Wasserballtoren gespielt, die Engländer hatten dann auf ein Brett, was über dem Wasser hing, gespielt und dann kamen die Tore und so hat man sich international dann genähert auf einer Mannschaftsstärke von 8 Spieler pro Mannschaft. 5 sind im Feld, 3 Auswechselspieler und die können ständig ein- und ausgewechselt werden. Man kann sich ja bestimmt vorstellen, es gibt dann taktische Gründe, es gibt dann eventuell konditionelle Gründe, weil man dann an dem Tag nicht gut drauf ist. Und das vergleiche ich meistens mit dem Eishockeyspieler. Der muss ja auch, wenn er aufs Eis geht, voll Power machen. Und das müssen unsere SportlerInnen ja auch machen. Mhm. Ja, dass sie da voll Power geben in der Zeit. Und dementsprechend hält es halt ja nicht 10 Minuten durch. Ja, und dann muss er auch schon mal ausgewechselt werden. Ja, Faszination Polo ist, wenn man aus dem Teamsport kommt, wie ich aus dem Handball, dann nimmst du auch diese Faszination zu dem Teamsport mit in den Kanu-Polo-Bereich.
Mhm. Schließt ja dann vielleicht auch so ein bisschen eine Lücke im Paddelsport, weil so viele Mannschaftsdisziplinen gibt es ja im Prinzip nicht, außer Drachenboot, dann eben Kanu-Polo.
Ja, auch das ist leider nicht miteinander vergleichbar. Der Drachenbootsport, klar, ist ein Teamsport, aber im Kanu-Polo, sage ich jetzt mal, habe ich während des Spiels die Möglichkeit als Trainer ein schwächeres Glied meiner Mannschaft auch mal auszutauschen, mhm, und ihn später vielleicht mal wieder einzusetzen. Dann kannst du beim Drachenboot so mitten im Rennen nicht.
Ja? Und es kommt der Ball ins Spiel. Ja. Den haben wir ja sonst so nicht.
Ja, der Ball, ne? Das ist das Faszinierende. Ne? Man kennt es ja vom Handball her, doch recht harte Sportart. Polo ist ähnlich, ja, aber wenn ich dann geschubst werde oder gefault werde, lande ich nicht auf den harten Hallenboden, sondern ich lande im Wasser. Das heißt, der Ballführende darf gekentert werden. Das heißt, er darf am Körper geschubst werden, um dann eventuell einen Pass oder einen Torwurf damit zu verhindern. Mhm. Ja. Und dementsprechend beim Handball ist es ein bisschen was anders.
Mhm. Und die Tore sind ja auch ein bisschen was anders, weil die hängen relativ hoch, ne?
Die hängen 2 Meter über dem Wasser, ja. Und derjenige, der im Tor ist, kann natürlich die Verhinderung mit dem Paddel machen.
Also spätestens an der Stelle spielt das Paddeln eine ganz, ganz entscheidende Rolle, oder?
Mit Sicherheit. Aber nicht nur da, sondern auch in der Abwehr selber.
Sind das, hol uns da einmal ab bitte, sind das dann spezielle Boote, spezielle Paddel oder in Anführungszeichen handelsübliche?
Nee, handelsübliche sind es nicht. Das sind also, ich sag mal, Carbon-Sachen heutzutage, die Hightech-Sachen. Klar kriegst du auch Gemische, sag ich mal, aus Kevlar-Carbon und so weiter. Paddel sind spezieller, ja. Weil der Ball muss ja irgendwie aufgenommen werden mit dem Paddel. Du darfst ihn mit der Hand, du nimmst ihn aber auch schon mal mit dem Paddel an, ja, weil der vielleicht etwas weiter aus der Handreich- oder Armreichweite ist, ankommt. Und dann stoppst du den mit dem Ball und nimmst ihn auf und ziehst ihn an dich heran und nimmst ihn dann in die Hand.
Was zeichnet denn einen guten Kanu-Polo-Spieler oder eine gute Kanu-Polo-Spielerin aus?
Also zu meiner Zeit war dann mehr oder weniger die Schnelligkeit, teilweise auch das Gegengewicht, was man da mitgebracht hat als Abwehrspieler. Heutzutage ist es die ganze Athletik, die man mitbringen muss. Du musst vielseitig sein heutzutage, du musst fast auf allen Positionen spielen. Es muss sein, dass eventuell ein Torwart, der gut gehalten hat, rausfährt bis in die Spitze hinein, um einen Konter zu fahren. Also du hast da schon mehr oder weniger eine Vielfältigkeit drin bei den SportlerInnen. Ne?
Wie taktisch geprägt ist Kanu-Polo?
Ja, schon. Es ist immer unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Manch einer oder viele Teams versuchen es mal, ich sag mal, durch die Mitte. Ja? Mhm. Dementsprechend ist es natürlich auch meistens so, dass die Mitte stark zugemacht wird und Taktik ist schwierig. Man hat auch mal versucht, Spielzüge aus dem Handballbereich zu übernehmen, die natürlich auch von der Geschwindigkeit her manchmal nicht so übersetzbar sind. Aber sie haben eigene Spielzüge, ja, dass Sportler oder die Abwehrspieler weggeblockt werden, um dann auch mal zum freien Wurf zu kommen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Mhm. Welche Grundvoraussetzungen braucht es, um einzusteigen?
Grundvoraussetzung. Die erste Grundvoraussetzung ist, du musst schwimmensmächtig sein und gut schwimmensmächtig sein. Die zweite ist, du darfst keine Angst vorm Umfallen haben. Mhm. Weil dann ist erstmal, stehst du alles verkehrt herum. Ja, und manch einer kriegt dann Panik.
Panik, ja.
Ja, wie komme ich jetzt aus diesem Boot raus? Ja, und das musst du dann schon von klein auf vernünftig üben, dass sie sich erstmal vernünftig rausdrücken oder eventuell mal die Kenterrolle lernen.
Ich kann mir vorstellen, viele, die dann vielleicht, was weiß ich, mit dem Wildwasser eingestiegen sind oder mit dem Rennsport eingestiegen sind, landen früher oder später auch mal beim Kanu-Polo und stuppern da mal rein, oder?
Oh ja, einer unserer berühmtesten Vorzeigeathleten im Kanusport ist Ronny Raue. Ein sehr erfolgreicher Rennsportler, Olympionike.
Absolut, ja.
Und er hat auch Polo gespielt, er spielt heute noch Polo in Berlin. Mhm. Ja, und das ist nicht ausgeschlossen. Wir haben auch Damen gehabt, die aus dem Polo-Bereich in den Rennsport gewechselt, weil teilweise auch dann die kurze Sprintstrecke den Polospielern etwas mehr liegt, sag ich mal, als eine Langstrecke.
NRW ist so ein bisschen Brutstätte des Kanu-Polo-Sports, kann man das so sagen?
Ja, ich meine, wir stellen definitiv auch in der Bundesliga die meisten Teams. Wir haben eine sehr gute Struktur in NRW, dass wir mit drei Leistungszentren die Möglichkeiten haben, dort zu trainieren. Unsere Leute werden auch sehr oft gesichtet von den Bundestrainern. Klar, bei den anderen auch, aber da ist es nicht so, weil wir haben im Prinzip sind 12 Vereine, die leistungstechnisch Polo spielen. Dann gibt es noch andere, die so ein bisschen hobbymäßig spielen. Mhm. Ja, aber das ist schon eine Größenordnung, die in anderen Bundesländern so nicht gibt.
Wer ragt da vereinsmäßig so in NRW raus?
Schwer zu sagen. Also da,
willst du jetzt auch mal keinen bevorzugen?
Nee, weil es ist so, dass sag mal, das Ruhrgebiet, sage ich jetzt einfach mal, versuche ich diplomatisch einzugrenzen, das Ruhrgebiet, aber auch der Köln-Bonner Raum ist da sehr, sehr stark im Kommen. Und wie gesagt, es ist, ja, du zwingst mich da jetzt irgendwas zu sagen, was ich jetzt ungern sagen will.
Musst du nicht.
Weil, wie gesagt, alle Vereine in NRW sind schon top, muss ich sagen. Also wie gesagt, im Münster wird Kanu Polo gespielt, in Bergheim wird, ne? Wir hatten da eine Mannschaft in Rheine, ja, die jetzt aber auch so ein bisschen nur noch so ein bisschen, ich sag mal, hobbymäßig. Wir haben an der holländischen Grenze mit Nettetal eine Mannschaft, die da spielt. Und wir sind das einzige oder der einzige Landesverband, der eine Mixed-Klasse hat, wo Männer und Frauen in einer Mannschaft spielen können. Und da ist das also wirklich, also nicht nur mal für Spaß, sondern die spielen wirklich 4 feste Spieltage und ermitteln da ihren Meister.
Wo ich in der Vorbereitung auch drüber gestolpert bin, es gibt tatsächlich auch viele Hochschulen, die tatsächlich dem Kanu-Polo verfallen sind.
Ja, das ist richtig. Es kommt natürlich ein Stück weit daher, dass sie dann auch Leute in ihren Reihen haben in den Universitäten, die selber Polo spielen und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, da Mannschaften zu kreieren. Da bleibt der ein oder andere natürlich dann auch mal hängen, ne?
Kann man sagen, wie viele in NRW tatsächlich?
Ja, wir haben also, was Polo betrifft, haben wir so rund 2.500 in ganz Deutschland.
In ganz Deutschland, okay.
Ja, das ist also keine allzu große Sparte, aber 2.500 in NRW, 500, 600, vielleicht auch 700. Das ist immer eine recht große Dunkelziffer, weil der ein oder andere macht auch mal in der anderen Sparte mal ein bisschen mit und dann mal wieder da ein bisschen mit.
Wir sind aber, auch wenn wir jetzt so ein bisschen Richtung internationalen Vergleich blicken, tatsächlich auch eine Kanu-Polo-Nation, kann man das so sagen?
Ja, also wir, sage ich mal, schon in den letzten Jahrzehnten in allen Klassen gewesen, bei Damen, Herren, U21, männlich, weiblich. Also das ist schon, dass wir da einer der führenden Nationen sind. Ja.
Auch so ein bisschen begründet mit der Geschichte, weil Kanu-Polo ja doch viele Wurzeln in Deutschland auch hat. Ne?
Ja gut, die Wurzeln, die wir da haben, kann ich jetzt nicht damit vergleichen, dass der Erfolg heutzutage da ist. Es liegt an den SportlerInnen, ja, es liegt an den Vereinen, ne, die dann ihre Leute auch so ein bisschen fördern und pushen. Und ein Stück weit natürlich jetzt auch mit am Verband, der da maßgeblich zu beiträgt, dass wir Leute vernünftig ausbilden können.
Wo wir jetzt gerade schon beim Verband sind, was genau sind denn auch deine Tätigkeiten dann im Verband und wie kann der Verband diese Disziplin auch nach vorne bringen?
Es waren mal so die Vorstellungen, dass ich mehr oder weniger so verwaltungstechnische Geschichten mache, Sportpässe etc. pp. Mhm. Ja, für das hat sich so gewandelt, dass es mehr oder weniger schon so ein bisschen in die Richtung Sport, Politik, Verwaltung, Management so ein bisschen da reinrutscht. Und das könnte ich alles nicht machen, wenn ich keine Leute in meinem Rücken hätte.
Das heißt, am Ende steckt da ein Team hinter?
Da steckt ein großes Team hinter. Wir sind mit 15 Leuten in dem Team. Ja,
oh, okay.
Und die brauchst du auch. Und wenn du dran denkst, dass in der heutigen Zeit ein Ehrenamt schwer mit einer Person zu befüllen ist, musst du heute schon mindestens 2 haben, die sich diese Tätigkeit in den Ehrenamt teilen. Weil sonst ist das in der heutigen Zeit nicht mehr für Berufstätige und junge Familien zu schaffen.
Klar. Und ihr habt wahrscheinlich dann auch das Backup über die Geschäftsstelle, oder?
Ah, klar. Ohne, sag ich mal, Geschäftsstelle geht da ganz wenig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ja, dann ist da ein Ligabetrieb organisieren und solche Geschichten gehören dann auch dazu?
Den Ligabetrieb, was die Bundesliga betrifft, die haben einen eigenen Bundesliga-Ausschuss, der das da organisiert. Wir bieten dann aber in NRW Orte an, wo die Bundesliga-Spieltage ausgerichtet werden können. Ja? Wir haben unsere eigenen Turniere in ganz Deutschland. Und ich denke, ja, unvermessen sagen zu dürfen, sind wir auch der einzige Landesverband, der die meisten Turniere darstellt. Und unter anderem natürlich ein sehr, sehr großes Turnier europaweit, in Deutschland Cup zu Pfingsten auf dem Baldeneysee. Das ist eines der größten Turniere. Da sind wir an die 455 Spiele in 3 Tagen.
So der Treffpunkt für den Kanu-Polosport?
Weltweit, ja.
Mhm.
weltweit. Also wie gesagt, da sind Anfragen, die dann immer kommen, selbst aus dem asiatischen Raum, die dann da auch spielen wollen. Es ist nur leider manchmal strukturell nicht immer gegeben, dass wir dann den ganzen Platz haben, um so viele Leute unterzubringen. Ne?
Mhm. Bei den Turnieren kommt sicherlich auch das Thema Sichtung, Kadersichtung mit rein, oder?
Die Kadersichtung, da haben wir unsere Landestrainer für, die sich dann die einzelnen Turniere aussuchen, zu den Turnieren hinfahren, Kaderleute sichten, die kriegen Vorschläge aus dem Verein, weil die Vereinstrainer wissen ja, wo dann meistens ihre guten Leute stecken. Und dann gehen sie mit dieser Liste, gehen dann die Landestrainer los, gucken sich bei den ersten Nachwuchsturnieren, gucken sie sich die Sportler an und dann werden die eingeladen oder halt eben nicht eingeladen, wenn sie den Voraussetzungen nicht.
Wie steht's denn um den Nachwuchs im Kanu-Polo-Sport?
Also in NRW können wir wirklich nicht klagen. Wir haben einen rechten guten. Wir hatten also letztens eine Veranstaltung besucht in den Niederlanden, wo dann die U21 und die U16 gegen niederländische Herren gespielt haben und dann auch ganz oben standen.
Ah, okay. Also muss man sich wirklich keine Sorgen machen.
Ja, ich meine, wir können natürlich nicht dazu drauf zugreifen, wie der Fußball das kann. Ne? Das, aber unsere Vereine sind da schon wirklich stets dran, sag ich mal, für ihren Nachwuchs selber da zu sein.
Ihr habt eine Spielklasse U10 dann auch in Planung oder gibt es die schon?
Wir haben die schon länger in Planung. Im Moment ist es natürlich so, dass du nicht komplett alle Leute unter 10 Jahren kriegst. Da ist dann schon einer mal dabei, der ist 11 oder 12. Da sagt man dann auch, okay, der ist absoluter Anfänger, lass ihn da mitspielen, damit er in den Kanu-Polo-Sport reinriechen kann. Aber wir haben im Moment so ein, zwei Turniere, wo diese Dinger ausprobiert werden. Das heißt, die spielen auf einem kleineren Feld, die Tore hängen etwas niedriger, die spielen mit einem kleineren Ball, sodass sie das auch handeln können. Weil die Damen und Herren spielen mit größeren Bällen, da kannst du dir vorstellen, dass so eine kleine Kinderhand diesen Ball natürlich nicht wirklich kontrollieren kann.
Ne? Zumal das ja auch eine koordinativ anspruchsvolle Sportart ist. Ne? Also ich muss das Boot handeln, ich muss es mit dem Paddel hinkriegen, ich muss wissen, wo sind meine Leute auf dem Platz, da kommt der Ball dazu. Da ist ja viel Herausforderung drin, oder?
Da ist sehr viel Herausforderung drin, weil du musst die Kinder ja da hinkriegen. Wir wissen ja selber, Kinder haben im Prinzip wenig Angst. Wenn du auf Skiern stehst, guckst den Berg runter, ich weiß nicht, ob ich fahre.
Köttel in der Hose, ja.
Genau, das Kind steht da drauf und fährt. Ja, und so ähnlich ist es natürlich im Polosport auch. Aber du musst dann natürlich auch adäquate und qualifizierte Leute da haben, die denen die Kenterrolle beibringen, die denen die Angst so ein bisschen vor dem Umfallen geben. Und dann kommt das andere. Wenn ich das kann, die Grundvoraussetzung, das kommt von alleine. Das ist wie beim Fahrradfahren, du weißt, wie es geht. Ja, und dann muss ich mich halt auf das Spielgeschehen konzentrieren.
Ja, aber ja, tolle Sportart und dann eben auch tolle Herausforderungen für junge Leute an der Stelle. Wo wir schon bei dem Punkt sind. Wer sagt, Mensch, ich möchte das selber mal ausprobieren. Ja. Einfach mal zu einem Kanu-Polo-Verein hinlaufen und sagen, hier bin ich, möchte mitmachen? Oder wie wäre so der klassische Weg rein?
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich dann in meinem Wohnort gucke, was ist da als nächstes? Wo kann ich da hinfahren? Dann Kontakt mit dem Verein aufnehmen und sagen, wie sind denn eure Trainingszeiten für die Kids? Ja, dass man dann definitiv dann sagen kann, ja, dann komm vorbei.
Wer einen Kanu-Verein in seiner Gegend sucht, der wird auf jeden Fall fündig auf kanu-vereine.de. Dort gibt's für jedes Bundesland entsprechend eine Auflistung aller Kanu-Vereine und da seht ihr natürlich auch, welche Vereine Kanu-Polo anbieten. Jetzt ist nicht das nächste Jahr, sondern das übernächste Jahr für euch ein ganz spezielles 2026. Warum?
Ja, mit Jens zusammen, mit dem Präsidium zusammen im NRW haben wir uns für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2026 in Duisburg beworben.
Mhm. Jens Lüttke, Geschäftsführer des Kanuverbandes,
ganz kurz an der Stelle. Und das Präsidium, ja. Thomas war ja auch schon bei dir,
der Präsident,
die das natürlich dann auch mit unterstützen, dass wir die Bewerbung, sag ich mal, zur Internationalen Kader Federation eingereicht haben. Mhm. Und da haben wir den Zuschlag dann bekommen und freuen uns natürlich, diese Aufgabe an einer, ich sag mal, renovierten und neu dargestellten Regattastrecke in Duisburg ausführen zu können.
Mhm. Könnt euch gerne mal die Pläne angucken, die kann man sich ja im Internet auch anschauen. Also das ist wirklich dann auch eine tolle Location, eine Location, die ganz viel eben für den Sport bietet, aber jetzt mit den Umbaumaßnahmen sicherlich nochmal Level 2 erreicht.
Richtig. Wie gesagt, also wir hatten so einen kleinen Präsentationsfilm vorbereitet jetzt für China, weil da meistens auf der aktuellen Weltmeisterschaft ein Hinweis zu der nächsten Weltmeisterschaft gegeben wird. Und da war dann natürlich unsere Sandra war dann da. Sandra Wolf, das ist unsere Hauptschiedsrichterin in Nordrhein-Westfalen. Und sie war sowieso da, weil sie internationale Schiedsrichterin ist. Und da haben wir gesagt, wenn sie dann schon mal da ist, haben wir sie gefragt, würdest du dir zutrauen, den Vortrag zu machen und Duisburg zu präsentieren? Da hat sie ja gesagt. Und das hat sie dann auch beim Team Leaders Meeting getan. Und es kam jede Menge gute Nachrichten von Asien rüber, so nach dem Motto, dass uns jetzt schon die ICF angeschrieben hat und jetzt schon einige Fragen zu Duisburg haben, die wir im Moment noch nicht so wirklich verifizieren okay. können.
Also der internationale Verband will da ein paar Fragen geklärt haben im Vorfeld. Wie viele Mannschaften kommen da? Was erwartet ihr da?
Ich weiß, dass also jetzt 29 Nationen, glaube ich, in China gerade sind.
Wo aktuell die Weltmeisterschaft läuft.
Ja, aktuell die Weltmeisterschaft läuft. Wie viele Herrenteams oder wie viele Damen oder wie viele U21-Teams sind, das gilt dann nachher noch zu eruieren. Ist aber immer ein Stück weit unterschiedlich. Mal kommen da mehr hin. Das hat natürlich auch immer damit zu tun, inwieweit das in dem eigenen Land finanziell unterstützt wird, die Sportler. Ne?
Aber ich habe mir sagen lassen, Duisburg steht voll und ganz hinter eurer Bewerbung, beziehungsweise,
Die Stadt steht dahinter, Duisburg Sport steht dahinter. Das Wichtigste ist für mich, der Kanuverband NRW steht dahinter.
Klar.
Ja, DKV steht dazu, definitiv. Sonst hätten sie uns ja nicht mehr oder weniger mit der Ausrichtung dieser Weltmeisterschaft beauftragt.
Und du wirst eine zentrale Rolle spielen dabei.
Ja.
Wie genau ist sie definiert?
Ja, ich werde den Organisationsleiter dann machen.
Und das als Ehrenamt?
Das als Ehrenamt, richtig.
Wahnsinn. Das ist, glaube ich, sehr viel Arbeit, oder? Kannst du das selber schon greifen, wie viel da auf dich zukommt?
Ich meine, du bist ist nicht, Pensionär, wenn ich richtig informiert. Ich bin Pensionär, das ist richtig. Aber auch da sage ich, ohne das Team, was wir da haben, ist das nicht zu stemmen.
Klar.
Es kann keine One-Man-Show sein, weil da ist so viel, da hängen auch wieder so viele Leute mit hinter. Ja, die das dann organisieren, die so in der Öffentlichkeit gar nicht auftauchen. Das aber auch teilweise gar nicht wollen.
Kann mir vorstellen, für alle aber auch einfach eine tolle Aufgabe, mal so eine Weltmeisterschaft zu organisieren im eigenen Land und da vorne mit dabei zu sein, oder?
Mit Sicherheit. Also das ist eine Herausforderung, ja. Wir können uns schon vorstellen, dass da in China so richtig aus dem Vollen geschöpft wird und dass die was präsentieren, was für uns schwer wird. Aber wir wollen uns nicht mit China vergleichen. Wir sind Duisburg, wir sind Europa und da werden wir schon was anderes hinzaubern.
Was sind so die wichtigsten Meilensteine jetzt auf dem Weg bis 2026?
Meilensteine, wir werden natürlich die Großturniere, die bei uns im Raum sind, versuchen als Test zu nehmen, wie wir uns weiter organisatorisch aufstellen müssen, was wir machen müssen. Wir können ja zum Glück auch aus Duisburg aus vergangenen Großevents profitieren, dass wir da auch erfahrene Leute, dass wir da auch Firmen haben, aber auch die Hotel- und Gastronomie wissen also auch, wenn so große Events da sind, wie sie uns unterstützen können.
Und ich kann mir vorstellen, die Sportlerinnen und Sportler sind auch sehr heiß auf die WM im eigenen Land, oder? Wie sind da die Rückmeldungen?
So, also definitiv sind sie sehr heiß. Ne, viele von denen kennen ja Duisburg, weil da auch unsere Nationalteams hin und wieder dann auch mal trainieren können. Auch unsere Landeskader trainieren teilweise da. Und aber auch bundesweit ist eine Strecke, die gekannt wird. Wir hatten, ich glaube, 2021 hatten wir die Champions League dort in Duisburg. Ja, also die Champions League der Clubmannschaften. Ja, und da waren auch einige europäische Teams da, die natürlich auch die Strecke an sich kennen.
Heißt, Duisburg wird jetzt demnächst häufiger dann eben auch Trainingsort sein für die Mannschaften, um schon den Heimvorteil im Vorfeld aufzubauen?
Da denke, dass da Duisburg Sport da ganz groß dahinter steht, sage ich jetzt mal, unseren Nationalteams weiter zu helfen, weil 2025, wenn unsere jetzigen Teams in China eine gute Platzierung oben haben, fahren die zu den World Games. Und die World Games sind ja die Olympiade für die nicht-olympischen Sportarten.
Und da will man natürlich auch Gas geben.
Da will man natürlich Gas geben, da will man natürlich auch dabei sein. Und die sind auch wieder in China.
Also, es gibt auf jeden Fall genug im Kalender, sozusagen, wo man hinschauen kann. Was sind denn ansonsten, jetzt mal abseits von so einer Weltmeisterschaft, die Herausforderungen in der Verbandsarbeit oder Kanu-Polo-Sport? Reduziert.
Herausforderungen sind darin, sage ich jetzt mal, die Vereine immer richtig zu informieren mit den ganzen Gegebenheiten, die es heutzutage gibt. Ja, sei es die Richtlinien, sei es aber auch Gesetzmäßigkeiten, dass die Leute immer richtig informiert sind und zum rechten Zeitpunkt informiert werden. Und das, was an Fördermaßnahmen möglich ist, denen auch aufzuzeigen.
Aber der Austausch funktioniert mit den Vereinen?
Bis jetzt kann ich mich nicht beklagen, sagen wir mal so.
Wir haben heute auch nichts Gegenteiliges gehört an der Stelle. Perfekt. Zum Schluss unseres Podcasts frage ich eigentlich immer nach den schönsten Kanu-Erlebnissen meiner jeweiligen Protagonistinnen und Protagonisten. Was war so dein schönstes Kanu-Erlebnis? Vielleicht hat es auch gar nichts mit dem Kanu-Polo zu tun, aber es hat was mit dem Paddelsport zu tun.
Ja, es gibt da so viele Möglichkeiten, wo ich dann sage, ja, in den jungen Jahren war es dann schon mal der Erfolg, weil ich selber zweifacher deutscher Meister bin und auch eine Drittplatzierung erreicht habe im Großfeld. Dann kamen aber auch die ganzen Leute, die man kennenlernt. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, ob es jetzt, sag ich mal, in Deutschland, sag ich mal, in Belgien, in Frankreich, in den Niederlanden, selbst bis Irland, die man dann kennenlernt, die dann eine große Familie bilden. Und das ist für mich immer wieder das Schönste, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil du kriegst Hilfe überall angeboten. Auch, sag ich mal, Bezug nimmt eventuell zur WM. Mhm. Das aus dem Ausland kann ich helfen. Ja, und das zeichnet natürlich der Kanusport in Gänze aus. Ja, ob ich jetzt ein Wandersportler bin oder ob ich ein Leistungssportler bin. Ich denke, das ist ein Stück weit egal.
Das sagen tatsächlich so viele. Man spricht offensichtlich dieselbe Sprache, auch wenn, ne? Ja. Man vielleicht eine andere Muttersprache an der Stelle hat, aber ja, die Sprache des Kanusportes, des Paddelsports, die scheint tatsächlich Menschen über Grenzen hinweg zu vereinen.
Das sieht so aus, ja.
Abschlussfrage. Welche Headline, welche Überschrift würdest du dir wünschen nach der WM 2026?
Für den Sport oder?
Für dich, für den Sport, für den Verband.
Ein Wunschtraum ist natürlich einer jeden Sportart, jeder Sparte, dass wir tatsächlich auch mal olympisch werden. Mhm. Wenn ich dann bei der diesjährigen Olympiade gesehen habe, dieses 3x3 Basketball oder ne, andere Sparten, wo man dann sagt, dass man da doch auch ein Podium bildet, gerade für unsere Mannschaftssportarten. Wenn ich daran denke, dass also Teamsportarten, gerade wenn es um Ball geht, doch dann ein Stück weit, tut mir leid, dass ich so sage, ehrlicher ist, als wenn ein Kampfrichter gibt und dann hält er irgendeine Note nach oben. Das ist immer individuell, aber so ein Tor zu erzielen, was über Sieg und Niederlage entscheidet, ist wahrscheinlich etwas ehrlicher.
Und das könnte ja dann tatsächlich so eine Weltmeisterschaft eine prima Bewerbung sein beim IOC.
Schon die World Games sind es ja eigentlich.
Auch schon, ne? Ja.
Ne? Oder wäre jetzt auch bei der University Games, wäre da auch schon eine Möglichkeit gewesen. Ne?
Und wir wissen ja, dass das IOC ja tatsächlich auf ja, spannende Bilder, actionreiche Bilder sehr viel Wert legt, ne? Damit es eben eine gute Vermarktbarkeit im Fernsehen auch gibt. Und diese Bilder liefert Kanu Polo ja auf jeden Fall.
Auf jeden Fall liefert Kanu Polo das. Also wir haben es ja auch schon bei den Finals gehabt, dass wir da extrem gute Einschaltquoten hatten bei den Finals und dementsprechend man uns auch attestiert hat, ihr seid die Sportart schlechthin. Ne?
Also wer es noch nicht ausprobiert hat, einfach mal reinschnuppern, wir haben es eben beschrieben, einfach mal beim Verein reingucken oder sich eben auch bei YouTube oder auf den gängigen Videokanälen erstmal informieren, wie toll diese Bilder und wie toll dieser Sport tatsächlich ist. Georg, dicken Dank.
Nicht dafür.
Viel Erfolg bei deiner doch herausfordernden Aufgabe der Weltmeisterschaft, aber
das muss ich ja zum Glück nicht alleine.
Ja, so wie ich dich jetzt hier auch erlebt habe, mache ich mir da auch keine Sorgen. Georg, danke dir.
Nicht dafür.
Also, ihr habt gehört, Kanu Polo, eine ganz faszinierende Sportart, vor allem koordinativ sehr, sehr anspruchsvoll und eben auch spannend zuzuschauen. Das wird 2026 bestimmt ein Highlight bei uns in NRW, in Duisburg, diese Sportart dann auch im Rahmen einer Weltmeisterschaft erleben zu dürfen. Vielen Dank nochmal an Georg Dopp und danke auch an euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge im Paddelschlag gehen wir dann nochmal gemeinsam ins Wildwasser. Ihr dürft euch drauf freuen. Bis bald!